Und wir freuen uns, dass wir noch weiter unsere Ohren öffnen dürfen auf das, was Gott uns sagen will in seinem und durch sein Wort. Wir wollen aufschlagen, 1. Petrus Kapitel 4 und ab Vers 7 lesen. 1. Petrus 4 ab Vers 7. 1. Petrus Kapitel 4 ab Vers 7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun mäßig und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine inbrünstige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sünden Menge. Seid gastfrei untereinander ohne Murren und dienet einander, ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. So jemand redet, dass er es rede als Gottes Wort. So jemand ein Amt hat, dass er es tue als aus dem Vermögen, das Gott darreicht, auf das in allen Dingen Gott gepriesen werde, durch Jesum Christum, welchem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ihr Lieben, lasst euch die Hitze, so euch begegnet, nicht befremden, die euch widerfährt, dass ihr versucht werdet, als widerführe euch etwas Seltsames. Sondern freut euch, dass ihr mit Christo leidet, auf dass ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben möget. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet über dem Namen Christi. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, aber bei euch ist er gepriesen. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder der in ein fremdes Amt greift. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht. Er ehre aber Gott in solchem Fall. Denn es ist Zeit, dass anfange das Gericht an dem Hause Gottes. So aber zuerst an uns, was willst du ein Ende werden mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Und so der Gerechte kaum erhalten wird, wo will der Gottlose und Sünder erscheinen? Darum, welche da leiden nach Gottes Willen, die sollen ihm ihre Seelen befehlen als dem treuen Schöpfer in guten Werken. Soweit Gottes Wort. Natürlich können wir das in diesen wenigen Minuten nicht ausschöpfen, was wir hier vorfinden. Und es ist wirklich ein ganz reicher Schatz. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Ja, wenn das schon vor nahezu 2000 Jahren so Wahrheit war, wie viel mehr heute? Da möchte ich ein wenig darauf stehen bleiben. Wenn es hier heißt, es ist nahe gekommen, so können wir heute sagen, es ist noch näher. Ja. Und wir sehen doch die Entwicklung auch in der Welt, wenn man allein mal schaut in den Nahen Osten, nach Israel und auch in andere Regionen dieser Welt, da kommt man nicht umhin, genau das hier zu bekräftigen. Wir können gar nichts anderes sagen. Es ist eine Lage, eine Weltlage, wie wir sie so noch nie hatten. Und wohl uns, wenn wir es erkennen und wenn wir auch die aktuellen Entwicklungen in der Christenheit zum Anlass nehmen, uns selber ins Licht Gottes zu stellen und zu prüfen, wo stehe ich, wie stehe ich vor Gott? Wie ist mein Leben vor ihm? Bin ich bereit zur Begegnung mit ihm? Ist mein Leben mit ihm und mit Menschen in Ordnung? Ja, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Wir finden da noch weitere Stellen. Hier in meiner alten Bibel sind hier zwei Stellen noch dazu angegeben. Die möchten wir mal aufschlagen. 1. Korinther 10, Vers 11. 1. Korinther Kapitel 10, Vers 11. Hier sagt der Apostel Paulus: Solches alles widerfuhr jenen zum Vorbild. Es ist aber geschrieben, uns zur Warnung, auf welche das Ende der Welt gekommen ist. Hier ist Warnung vor fleischlicher Sicherheit und vor dem Götzendienst. Eine Warnung für uns. Dann eine weitere Stelle, 1. Johannes Kapitel 2, Vers 18. 1. Johannesbrief Kapitel 2, Vers 18. Hier sagt der Apostel: Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Wiederchrist kommt, so sind nun viele Wiederchristen geworden. Daher erkennen wir, dass die letzte Stunde ist. Also auch hier ganz klar, hier geht es um die Christenheit, wieder Christen. Ja. Und auch die Entwicklung in den Kirchen allgemein, es ist erschreckend, ja, was da läuft, was da unter dem Deckmantel des Christentums betrieben wird. So ein ganz kleines Beispiel ist, da gibt es ja den Pfarrer Olaf Latzl in Bremen, und der hat sich ja da mal klar und deutlich, vielleicht nicht in der richtigen Art und Weise, aber klar und deutlich geäußert zum Thema Homosexualität und so weiter und wurde dafür sehr angegriffen. Das ist schon einige Jahre zurück. Es gab dann einen Gerichtsprozess, und jetzt hat die Kirche hat ihn sozusagen, möchte man sagen, nicht verurteilt, also dazu eine Strafe. Die Strafe sieht so aus, dass er auf 5% seines Gehalts verzichten soll, und diese 5% Gehalt, die sie ihm nehmen, die sollen dann an queere Organisationen gezahlt werden, also an die entsprechenden Organisationen, ja, wo genau das gefördert und getrieben wird. Gut, jetzt kann man geteilter Meinung sein. Ich stelle mir manchmal die Frage, warum verlässt er die Kirche nicht? Aber hier sehen wir, was das alles mit sich bringen kann, wenn man klar einsteht für die Wahrheit und wenn man auch zum Ausdruck bringt, da kann ich nicht mitgehen. Ja, wenn man ganz klar, also wenn innerhalb dieser Kirche sich bewegt und ganz klar sagt, das kann ich nicht, du kriegst Probleme. Ja. Und es ist die letzte Stunde. Es ist wirklich so. Machen wir uns nichts vor. Ja. Auch Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben, dass er allein dieser Weg ist. Wenn du das ganz klar sagst, und das ist auch das, ihr Lieben, weshalb auch dieser Pfarrer sich so ärgert. Ja. Das wird auf den Punkt gebracht. Jesus, er ist der Weg, die Wahrheit, das Leben, er allein. Dass es eine Hölle gibt. Die Frage steht doch da, wozu diese ganze große Organisation der vielen Kirchen und Gemeinden, wenn man nicht mehr Gottes Wort sagt. Hier in der Bibel, sie ist Gottes Wort, sie enthält nicht Gottes Wort, sie ist Gottes Wort. Ja? Sie ist nicht zu 95% Wahrheit, sondern zu 100%. Und wir sollten nichts weglassen. Das heißt doch im Wort Gottes einmal, nicht jeder Mann soll sich anmaßen, Lehrer zu sein. Ja? Und ich glaube, es ist auch so. Man ist eine gewaltige Verantwortung, die auch ein Prediger hat, ein Verkündiger hat. Viele streben sehr danach, nach so einem Posten und denken, oh, nee, der steht da vorne. Aber wisst ihr, das ist gar nicht so schön. Wenn man die Verantwortung spürt, man wird ein härteres Urteil empfangen. Ja? Der Zuhörer, der hört, und wenn es falsch ist, na gut, dann weiß, es war nicht richtig, aber der, der es falsch sagt und der Leute vielleicht dadurch auf einen falschen Weg führt oder sie abkommen lässt vom richtigen Weg, der hat eine viel größere Schuld. Ja. Aber hier sehen wir, welch eine hohe Verantwortung wir alle haben, letztlich auch auf diesem Weg. Ja, der Apostel Petrus ergibt uns hier wichtige Ratschläge, die wir beachten sollen, gerade anhand dessen, dass wir erkennen, dass das Ende aller Dinge nahe ist. Er sagt in Vers 8, so seid nun mäßig und nüchtern zum Gebet. Das hängt beides zusammen, also Mäßigkeit, Nüchternheit. Es gibt viele Dinge, die uns am Gebet hindern können. Natürlich auch ganz einfach mal gesagt, mäßig, nüchtern. Was ist überhaupt Nüchternheit? Also wenn ich bei bestimmten Blutuntersuchungen, meistens ist es ja so, dann soll man, sagt der Arzt oder die Sprechstundenhilfe, kommen Sie nüchtern. Das heißt, man darf weder gegessen noch getrunken haben. Da ist man nüchtern. Ja. Unbelastet. Da ist nichts reingekommen. Und ich glaube, so einfach kindlich möchte ich das jetzt auch einmal nehmen, ohne jetzt den Grundtext zu kennen, was da jetzt steht. Ganz einfach. Mäßig. Wie viel Unmäßigkeit auch in, ganz praktisch genommen, bei Speise und bei Trank, beim irdischen Leben. Unmäßigkeit führt letztlich dazu, dass wir unnüchtern werden und dass wir auch die Freudigkeit am Gebet verlieren. Aber dieses Gebet, es ist ganz entscheidend. Denken wir nur an das Leiden Jesu in Gethsemane, wo er mit dem Tode rang, wo dieses Kreuz vor ihm stand und wo er mit dem Tode gerungen hat. Ja, warum war das so? Und wenn der Sohn Gottes dieses Gebet nötig hatte, wie viel mehr wir? Wir werden ohne Gebet, ohne ein Leben mit Gott, ohne diesen Austausch mit unserem Gott nicht durchkommen. Gebet hat man auch immer als das Atmen der Seele bezeichnet. Ohne Atmen sind wir tot. Wenn wir aufhören zu atmen, und das wird bei uns allen einmal da soweit sein, dann ist der Leib tot. Wenn wir geistlich gesehen nicht mehr atmen, dann sind wir, ob wir wollen oder nicht, ob es sich jetzt gut oder schlecht anhört, geistlich tot. Jetzt kannst du dir selbst die Frage stellen, wie viel geistliches Leben du hast, welchen Raum das Gebet bei dir spielt. Ja, wir merken doch alle, dass in dieser Zeit der Feind alles daran setzt, uns diese Zeit zu rauben. Wo gibt es noch einen Menschen, der Zeit hat? Einfach mal allgemein gefragt. Ein Kind Gottes, das Zeit hat. Unser Vater erzählte immer wieder von Gläubigen, die sagten, ich habe keine Zeit. Und dann hat er sich irgendwann gesagt, das will ich keinem Menschen sagen, dass ich keine Zeit habe, denn es ist eine Lüge. Natürlich, wir teilen unsere Zeit ein. Auch den Tagesablauf, grob gesagt ein Drittel schlafen, ein Drittel arbeiten. Natürlich, und dann auch noch hat man ja eigentlich auch Freizeit. Ja, und wie kann man überhaupt dann dahin kommen, dass man sagt, ich habe keine Zeit? Wir müssen das einfach anders sehen. Wir haben täglich 24 Stunden von Gott. Und wohl uns, wenn da ein fester Teil dieser Zeit auch ihm gehört. Und wenn wir erkennen, jetzt denken wir noch einmal daran, das Ende aller Dinge ist nah. Gerade deshalb. Nicht nur, weil es einfach nur so wichtig ist, sondern weil das Ende nahe ist. Das ist hier der Zusammenhang, in dem steht das Wort Gottes hier. In dem steht diese Aufforderung, mäßig und nüchtern für was? Zum Gebet zu sein. Deshalb, nimm dir diese Zeit. Stell dich ins Licht Gottes. Und natürlich hängt das Lesen der Bibel und das Gebet zusammen. Ein Gottesmann sagte so, ich weiß leider den Namen nicht, er sagte in etwa so, lies so lang in der Bibel, bis das Gebet als Echo daraus hervorkommt. Wenn ich nicht mehr Gottes Wort lese, wird das Gebet einschlafen. Dann kann ich zwar, ja, ich kann so wie viele Kirchenchristen Vater Unser beten, ich kann vielleicht ein Morgen-, ein Abendgebet sprechen, das kann ich machen. Und das ist, möchte ich sagen, nicht falsch, das ist gut, ja, wenn wenigstens, aber es bringt dir nichts. Es muss aus dem Herzen kommen, ja. Gott will, dass wir in Kommunikation mit ihm sind. Und weißt du, Gott redet durch sein Wort zu dir, aber dazu musst du es lesen. Einfach nur immer erinnern reicht nicht. Ja, das geht nicht. Man kann auch nicht ein Prediger sein, sich einfach nur erinnern und immer wieder dasselbe erzählen. Das kann man machen. Das ist aber nicht das, was gut ist. Und so wollen wir einfach bedenken. Nehmen wir uns Zeit für diesen Austausch mit unserem Heiland. Lassen wir ihn zu uns reden durch sein Wort und reden wir wieder mit ihm. Ja, und wenn wir jemand lieben, dann ist es schön, mit ihm zu sprechen. Dann ist es einfach etwas ganz Wunderbares. Ja, wisst ihr, und dann, das ist auch, glaube ich, so wichtig und auch ein Grund, ob unser Christenleben ein gesegnetes, gelingendes ist oder ob wir so vor uns hinwurschteln. Weil dann können wir alles mit unserem Heiland bereden. Ja, wirklich wie ein Kind mit dem Vater reden, dann verfliegen alle Depressionen und auch Nöte, wenn sie da sind, auch Leiden, von denen hier dann auch die Rede ist. Wir werden sie auch überwinden und bewältigen und ertragen können. Des Weiteren heißt es hier, vor allen Dingen habt untereinander eine inbrünstige Liebe. Das ist ein altes Wort, Inbrunst, also eine brennende Liebe untereinander. Hier sind die Kinder Gottes angesprochen. Auch wir hier untereinander eine inbrünstige Liebe haben. Wie beweist die sich? In den folgenden Worten steht's. Schau mal hin. Denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge oder die Menge der Sünden. Das heißt, je mehr Liebe ich zum anderen habe, desto einfacher fällt es mir, ihn auch zu tragen. Wenn ich ihn liebe, ist auch in einer Ehe so, dann sieht man manche Fehler auch gar nicht, die der andere hat. Und das ist auch gut so. Ja? Man sieht ihn einfach mit anderen Augen an Und ein anderer vielleicht, der denkt, oh, was ist denn mit dem los? Und die sind verliebt, die mögen, wie kann man nur mit so einem Menschen zusammenleben? Der liebt ihn, ja. Er nimmt ihn so an, wie er ist. Er erträgt ihn, er erduldet manches auch. Ja, und so sollte es auch bei uns sein. Denn ein Kennzeichen der Endzeit ist, dass die Liebe, so sagt der Jesus es, in vielen erkalten wird. Möge das bei uns nicht so sein. Hier liegt es natürlich an allen, an jedem Einzelnen. Untereinander heißt es hier, das ist etwas Gegenseitiges, ja. Ich zu dir, du zu mir, einer zum anderen. Und jeder nimmt die Stellung ein, die er vor Gott hat. Er erfüllt seinen Platz aus. Es ist wirklich ein gewaltiges Wort. Die Liebe deckt die Menge der Sünden. Petrus stellt einmal dem Herrn Jesus die Frage, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der mir sündigt? Weiß jemand die Rechnung? Dann sagt Petrus, fragt dann, ist es genug siebenmal? Siebenmal 70 ist 490. Also unendlich eigentlich. Ich habe auch schon mal im Familienkreis besprochen, ja, sage ich, zähl mal nach, wie oft ist es denn jetzt vorgefallen? Ja? So oft noch nicht. Also, ne? Woran hängt es jetzt? An dem anderen, der es gemacht hat, oder an mir, dass ich nachtragend bin? Wie nachtragend sind wir manchmal, ja? Denken, was hat der andere mir getan? Aber vielleicht auch erkennen, was habe ich getan oder was ist das Vorspiel dazu gewesen? Ja, dann geht es manchmal wie bei kleinen Kindern, wobei kleine Kinder sind besser als wir. Die vergessen nämlich schnell. Ja, es ist so, die zanken sich mal, da ist was und dann ist es gut. So soll es auch bei uns sein. Nicht, dass wir zanken, das meine ich jetzt nicht, aber wir stehen einfach im Leben. Ja, und da gibt es Dinge und es wird nie perfekt sein, auch in einer Gemeinde nicht. Und ich möchte uns einfach anregen, dass wir den anderen Bruder, die andere Schwester mit Gottes Augen sehen. Und wenn wir das tun, dann können wir gar nicht anders, als genau dieses Jahr zu leben. Dann werden wir, wenn wir aufrichtig vor Gott stehen und ihn vor allem auch fragen, Herr, wie siehst du das denn jetzt? Gott wird dir niemals zeigen, Kontakt abzubrechen, zu hassen, zu meiden. Er wird dir immer zeigen, immer, dass du vergeben sollst, dass du bereit sein sollst zur Versöhnung. Und vor allem manches auch überhaupt nicht ernst zu nehmen. Wo kommen wir denn hin, wenn wir jedes Wort auf die Goldwaage legen, was einer sagt? Ich habe schon manchmal erzählt, unser Vater erzählte mal vor vielen Jahren, ich erinnere mich auch noch, da war eine Frau da und die ging hier in Pflegen in die Post, war noch eine Filiale, stellt euch vor, auf so einem kleinen Dorf, damals vielleicht 3000 Einwohner. Der Beamte, der hatte einen ruhigen Job, ja, das war wirklich schöne Arbeit. Der wartete immer, bis einer einen Brief brachte oder ein Paket. Der hat sein Geld einfach verdient. Und jetzt nun ging diese liebe Schwester im Herrn auf die Post. Und dann kam sie wieder und fragte den Vater, der Postbeamte, der hat mich aber böse angeguckt. Was hat der gegen mich? Dann sagt der Vater, der kennt dich gar nicht, der kann gar nichts gegen dich haben. Ja, aber der hat doch so geguckt. Hat der was? Ach Schwester, der hat gar nichts, der weiß gar nicht, wer du bist. Ja gut, der hat den Namen gelesen, vielleicht Gisela Müller, aber die war aus Nordrhein-Westfalen, was soll er gegen sie haben? Ja, warum denken wir so? Eine andere gläubige Mission hatte ja 12 Jahre lang den Evangeliumswagen. Und nun war es so, wenn die Versammlung abends war, der Wagen füllte sich nach und nach und der Vater ging von hinten, also vom Eingang her, durch und hat alle begrüßt mit Handschlag. Das ist ja auch richtig so. Und nun war es so, er übersah eine Frau. Weiß nicht, wie es ihm passiert ist, er wusste es auch nicht. Er geht nun weiter, gibt die Hände, geht weiter und nun ist nun ein paar Reihen weiter und dann sagt diese Frau, es war wohl auch eine Gläubige, der begrüßt auch nur, wen er will. Oh, jetzt war es passiert. Jetzt haben die anderen 100 alle gehört, der hat jetzt mich nicht begrüßt. Ui, wie schlimm. Ja, Entschuldigung und guten Abend, es tut mir leid, ich habe es übersehen, aber es war nichts zu machen. Hier sehen wir, ich glaube, der größte Fehler ist nicht der Fehler, den einer begeht, damit möchte ich das nicht kleinreden. Ja? Wir sollten nicht sagen, ach naja, der andere muss mich ja so annehmen, wie ich bin, also lasse ich mich so richtig gehen. Ja? Also ich bin halt, wie ich bin. Nein, das ist falsch. Wir dürfen durch Gottes Gnade Veränderung erfahren, wir müssen sie auch wollen. Wir dürfen auch beten, Herr, verändere du mich, meinen Charakter, ja? Dass ich wachse, dass ich auch vielleicht angenehmer werde, ja? Dass ich einfach auch diese Liebe wirklich auch ausstrahle und auch beweise. Aber trotzdem, wenn ich jetzt mit jemandem ein Problem habe, ja, jemand hat etwas gemacht, der war nicht freundlich genug, er hat das und jenes getan, dann liegt es an mir. Und das möchte ich hier bekräftigen. Und das sehen wir auch in dem Zusammenhang hier. Die Liebe deckt die Menge der Sünden. Hier geht es nicht um die Sünden, welche das sind, wer es getan hat, sondern hier geht es darum, was mache ich mit der Sünde des anderen. Und wenn wir dann auch bedenken, wie Jesus uns erträgt, jeden Tag, was er mit uns mitmacht, dann wird es uns vor allem einfach, wenn wir erkennen, wie viel Gott uns in Jesus Christus vergeben hat. Vergebt einander. Denn, ein ganz ernstes Wort, können wir die Stelle vielleicht auch noch raussuchen, jeder für sich, der Jesus sagt, wenn ihr den Menschen ihre Fehler nicht vergebt, dann wird euch euer Vater im Himmel auch nicht vergeben. Denken wir daran. Vielleicht hast du was gegen jemand. Bring schnell zum Kreuz und leg's ab. Gott wird dir auch nicht mehr vergeben. Du kannst beten, wie du willst. Und vielleicht denkst du auch, warum geht's nicht voran in meinem Leben? Vielleicht eine Sache. Ja, die du einem anderen anhängst oder die du nicht vergeben kannst. Es reicht aus, Gott wird dir nicht vergeben. Wenn du mit unvergebenen Sünden durch die Welt läufst, es wird nicht gut für dich gehen. Also vergebt, ja. Trage nicht nach und vor allem erwarte auch gar nicht, dass der andere kommt. Ja, wann kommt er denn und entschuldigt sich? Ja, warum erwartest du das? Warum nimmst du es so wichtig? Wir leben aus der Vergebung. Ja, wir wollen uns bemühen, einander kein Anstoß zu sein und nicht hier Menge der Sünden anzuhäufen und dann zu sagen, naja, der andere, der soll ne, mit seiner Liebe mich annehmen. Nein, das meine ich nicht. Aber ihr versteht es, es ist im Leben so, wie es ist. Ein Tag ist vergangen und du denkst, was war jetzt da? Ja? Jetzt habe ich da ist was gewesen. Ja, bring's zum Kreuz. Und das Schöne ist, ihr Lieben, und das möchte ich hier doch als Schlussgedanken zu diesem Vers sagen, wie schön ist es doch, dass wir jeden Tag vor Gott beenden dürfen und Ruhe finden dürfen in unseren Herzen. Und ich glaube, das sollten wir auch. Und auch wenn du vielleicht mit jemandem was hattest, ja, und es ist irgendwo nicht klärbar, und ja, dann vergiss es doch, sag, Herr, ich bring's dir hier, ja. Es hat mir wehgetan, ich war getroffen, ich bin vielleicht auch beleidigt, sind wir doch manchmal, oder? Sagen wir es doch ganz offen dem Heiland auch und sagen, ja, Herr, hier bin ich, ja. Und hilf mir jetzt, einfach diese Liebe zu zeigen, die du von mir erwartest. Und dann wird der andere vielleicht am schnellsten auch seine Haltung vielleicht auch dir gegenüber ändern und auch eine andere Haltung einnehmen. Ein weiteres Wort hier, Vers 9, seid gastfrei untereinander. Hier ist aber kein Punkt, ohne Murren. Ja, Gastfreiheit ist ganz wichtig und wird auch in Bezug auf die Ältesten einer Gemeinde auch gesagt. Die sollen gastfrei sein, die sollen offene Häuser haben. Und mich hat es auch immer beeindruckt, wenn wir auch unterwegs waren oder sind und man dann vielleicht bei einem Ältesten im Haus so herzlich aufgenommen wird, willkommen geheißen wird. Ja, die Frage, haben wir offene Häuser füreinander? Ja, gastfrei untereinander. Das ist ein wichtiges Kennzeichen von Kindern Gottes. Und das ohne Murren. Ich habe auch nachgelesen, Hebräer 13. Hier wird uns ein Beispiel gebracht. Da hat jemand, ohne es zu wissen, einen Engel beherbergt. Hebräer 13, Vers 2. Ich möchte zum Nachdenken anregen. Lass uns das aufschlagen. Hebräer 13, Vers 2. Hier heißt es, gastfrei zu sein, vergesst nicht. Denn dadurch haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Wer war das? Abraham, genau. Stell dir vor, in Wirklichkeit ist ein Engel da und du sagst, nee, ich habe jetzt keine Zeit. Ja, unser Vater erzählte mal ein Beispiel vom Beherbergen. Es war so, er hatte eine Evangelisation geplant, das Zelt stand, war noch ein junger Mann in den 50er Jahren, das Zelt war aufgestellt und er hatte eine Adresse bekommen, wo er während dieser Wochen schlafen sollte, ja, bei einer gläubigen Familie. Ich glaube, die hatten noch ein Unternehmen und er sollte dort Platz zum Schlafen haben. Dann geht er abends dorthin, klingelt, sagt, bringt sein Anliegen vor, ich bin der Bruder sowieso und da steht das Zelt und ich habe ihre Adresse bekommen und ja, hier soll ich wohl schlafen können. Was kommt als Antwort? Ja, aber wir haben uns das anders überlegt. Und die Tür geht zu. Die Schwester im Herrn hat die Tür vor der Nase zugemacht. Jetzt steht er da. Ja, was jetzt machen? Er geht in das Zelt zurück. Er hatte dort ein Feldbett, ja, wie die Soldaten haben, und hat sich das vorbereitet. Und es dauert nicht lange, dann guckt einer ins Zelt rein, ein junger Mann, und fragt, ja, wo schläfst du denn? Obwohl auch ein Gläubiger, hat er Licht gesehen. Da sagt er, hier habe ich jetzt mir ein Bett vorbereitet. Dann sagt er, es kommt gar nicht in Frage. Du kommst mit. Meine Eltern schlafen schon, aber du kriegst ein Bett. Und dann konnte er dort wohnen. Ja, wie traurig ist es doch, wie viele Gläubige schon lieber ihre Sofas und ihre Wohnungseinrichtung als Geschwister im Herrn dort mal aufzunehmen. Ja. Und das ist eine ganz, ganz große Schande und ein großes Übel. Ja. Kinder Gottes dürfen offen füreinander sein. Und vielleicht sollten wir mehr in diese Richtung denken, als immer nur an uns, um uns selber zu drehen. An unser Wohlergehen, an unseren Urlaub, an unser Leben. Ja, wir dürfen das untereinander teilen. Und diese Gastfreiheit, diese Offenheit zueinander, dieses Verlangen auch nach Gemeinschaft mit den Geschwistern, ist etwas ganz Besonderes. Ja, fühlen uns zueinander hingezogen und diese Gemeinschaft, sie fehlt so sehr auch in diesen Tagen. Gerade im Blick auf das Ende. Was kann uns helfen? Ja. Natürlich, es soll nicht nur um Essen und Trinken gehen und bla bla. Ja. Bei manchen ist nur bla bla, wisst ihr, ja. Wird plachandert, wie man sagt. Es einfach nur Essen und Trinken wie in der Welt. Das soll nicht so sein. Ja. Aber es gehört dazu. Und auch das darf zur Freude dienen, zur Ermunterung. Ja. Du siehst, der andere ist offen für mich. Er hat ein Auge auf mich, ja, und er interessiert sich für mein Wohlergehen. Es geht dir vielleicht gerade schlecht, einer lädt dich ein und das tut dir gut. Ja. Du sitzt bei ihm am Tisch, du redest mit ihm, ihr redet miteinander, man betet noch miteinander. Man singt vielleicht ein Lied oder zwei Lieder zusammen. Ja, und wie gut geht es einem dann hinterher? Wir haben es auch schon so oft erlebt. Ihr lasst uns das doch auch hier als Gemeinde leben. Jeder für sich. Dienet einander. Dienst ist am anderen. Wir dienen nicht uns selbst, wir dienen dem Herrn. Und wenn wir dem Herrn dienen, dann dienen wir einander, einer dem anderen. Dienet einander, ein jeglicher, mit was? Mit der Gabe, die er empfangen hat. Also hier sehen wir ganz klar, dass es keinen Gläubigen gibt, der diese Gabe nicht hat, mit der er dienen kann. Es gibt ja verschiedene Arten des Dienstes. Hier geht es, dienet einander. Hier ist der andere im Fokus, im Blick. Dienet einander. Und dazu möchte ich uns auch ermuntern, auch an diesem Morgen, dass wir das nicht versäumen. Und wenn du dich vielleicht fragst, ja, welche Gabe habe ich eigentlich? Dann bete doch einfach. Der Herr wird es dir zeigen. Das könnte man sagen, gefährliches Gebet, weil Gott wird antworten und wird auch dir zeigen, was du tun kannst. Ja, sitzen wir nicht faul herum, sondern lassen wir uns gebrauchen. Es ist so schade, wenn man überlegt, wie viel Zeit vergeudet wird, auch in der Christenheit, durch gedankenloses vor sich dahin leben. Ja, vielleicht auch in den Medien und man ist da so viel unterwegs, statt die Zeit sinnvoll auch einzusetzen im Reich Gottes. So wie hier zum Beispiel, es gibt so viel zu tun, wenn man hier ist. Also braucht man nur offene Augen haben und Interesse. Dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Du hast empfangen. Nutze die Gabe. Als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Jetzt wird ja auch noch aufgezählt, was das sein kann. So jemand redet, dass er es rede als Gottes Wort. Ja, du darfst deine Zunge zum Segen gebrauchen an dem anderen. Zum Segen, zur Erbauung, zur Stärkung. Und natürlich vielleicht auch manchmal zur Ermahnung, ja, vielleicht mal Dinge anzusprechen in Liebe. So jemand ein Amt hat. Ja, Gott gibt auch Ämter, vielleicht auch in einer, natürlich auch in einer Gemeinde. Und auch das sollen wir ganz bewusst tun, heißt es hier. So jemand ein Amt hat, dass er es tue, als aus dem Vermögen, das Gott da reicht. Gott gibt. Gott gibt alles, was dazu nötig ist, um dieses Amt auszuführen. Damit nämlich Gott in allen Dingen gepriesen werde durch Jesus Christus, ja, welchem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit, heißt es hier. Zum Schluss noch wollen wir noch einmal kurz zu dem Leiden kommen. Hier heißt es nämlich dann ab Vers 12, ihr Lieben, wie schön, er spricht die Gläubigen an, ihr Lieben. So sieht er sie. Und so sollen auch wir zueinander stehen. Lasst euch die Hitze, so euch begegnet, nicht befremden. Hier ist nicht die Rede von der Hitze draußen, von der Sonne, sondern von der Hitze, die wir empfinden, wenn wir dem Herrn Jesus folgen, wenn wir durch diese Welt gehen, wenn wir genau diese befremdliche Stimmung vielleicht erleben, dieses abgelehnt sein. Und hier geht es tatsächlich ganz konkret darum, dass wir im Glauben wachsen und gestärkt werden. Diese Versuchungen gebraucht Gott. Das heißt, ihr nämlich, die euch widerfährt, dass ihr versucht werdet. Als widerführe euch etwas Seltsames. Es kommt uns manches seltsam vor. Ja? Wir können es nicht verstehen. Aber denken wir daran, dass auch Jesus gelitten hat. Freut euch, heißt es des Weiteren in Vers 13, dass ihr mit Christo leidet. Christus hat gelitten für uns. Das ganze Kapitel steht hier unter diesem Oberthema, möchte ich es mal so nennen. Auch in Vers 1 schon. Christus hat im Fleisch für uns gelitten. Wir sollen uns mit dem gleichen Sinn wappnen. Wer leidet gerne unter uns? Ehrlich, ich auch nicht. Ja, es gibt verschiedene Arten von Leiden. In Vers 1 ist zum Beispiel dann die Rede vom Leiden am Fleisch, ja, Krankheiten. Hier geht es dann eher darum, um die Anfechtungen, um die Versuchungen des Feindes in dieser Welt, die wir als Christen erleiden sollen. Freut euch, dass ihr mit Christo leidet, auf dass ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben möget. Selig seid ihr sogar oder glückselig, wenn ihr geschmäht werdet über dem Namen Christi. Stell dir das mal vor. Ja, dann denke doch an Christus. Denke an deinen Heiland, der für dich gelitten hat. Und dann wirst du schon zum richtigen Schluss kommen. Dann wirst du nicht murren und sagen, ach, wie schlimm ist das doch jetzt, ja. Jetzt hat mich einer verspottet. Jemand hat vielleicht ein Traktat nicht angenommen, er hat abgelehnt, ich habe Probleme am Arbeitsplatz, weil ich Jesus folge, dann wirst du es unter dem Gesichtspunkt sehen und wirst dich auch am Ende freuen können. Lasst euch die Hitze nicht befremden, ihr Lieben, das möchte ich uns noch mitgeben zum Schluss. Nimm es nicht zu Herzen, es ist ganz normal, es gehört dazu. Ja, wie viele brüsten sich dann auch mit dem, was sie so leiden für den Herrn und schicken das rum überall. Das brauchen wir nicht. Denn es ist etwas ganz Gewöhnliches. Ja? Natürlich sollte man sich auch die Frage stellen, wenn man kein derartiges Leiden hat, ob noch alles klar ist bei uns, ob noch alles da so in Ordnung ist, auch vor Gott. Denn irgendwo werden Kinder Gottes, je dunkler es in dieser Welt wird, immer heller auch leuchten, wenn sie recht leben vor Gott und Menschen. Und dann werden wir eben auch für viele zum Anstoß sein, weil wir eben dann, und das vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis, dass die Welt, ne, das haben wir hier dann auch in den darauffolgenden Versen gehört. Die Welt, ja, sie sieht es. Aber obwohl man eigentlich niemand etwas tut und genau Gottes Wort ausleben will, man möchte ehrlich sein, man möchte freundlich sein, aber allein schon die Tatsache, dass du nicht mitläufst, heißt es hier in diesem Wesen, ja, sie lästern. Sie wollen das nicht. Oder ist einer, der lebt schon 30 Jahre vielleicht mit einer Frau. Hör, was ist das denn? Ich habe schon die dritte. Ja, ich bin eigentlich besser. Ja? Man spottet darüber. Ja? Man lästert. Aber nimm es nicht zu Herzen. So soll es sein. So wird es einfach sein. Und es ist ein Zeichen, dass du auf dem richtigen Weg mit Jesus bist, wenn du Verfolgung erleidest. Und das wollen wir auch bedenken. Freue dich daran. Freue dich daran. Es ist eine ernste Zeit. Das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Und, Vers 17, noch ganz kurz die Andeutung zum Schluss. Es ist Zeit, dass anfange das Gericht an dem Hause Gottes. So aber zuerst an uns. Was willst du ein Ende werden mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Und so der Gerechte kaum erhalten wird. Das heißt, je näher wir diesem Ende kommen, desto heißer wird dieser Kampf sein. Und das merken wir alle. Und jetzt kommt es auf uns an. Und wir stellen uns die Frage, wie können wir bestehen? Aus eigener Kraft garantiert nicht. Wisst ihr, diese bösen Mächte, sie sind so stark. Ja? Auch die satanischen Mächte, die dämonischen Mächte, sie sind so stark. Das lesen wir auch in Epheser 6. Ja? Es wird immer, der Teufel kommt zu euch hinab, er weiß, dass er wenig Zeit hat. Ja, und jetzt, oh, was machen wir? Lasst uns an Jesus klammern. Er wird uns helfen. Er ist es, der uns führt. Geben wir uns ganz ihm und seiner Gnade hin. In Vers 19, ganz am Ende des Kapitels, wäre sehr wertvoll, da noch vielleicht jedes Wort für sich zu nehmen, kann jeder für sich machen, in diesem Abschnitt. Darum, welche da leiden nach Gottes Willen, darauf kommt es an, die sollen ihm ihre Seelen befehlen, als dem treuen Schöpfer in guten Werken. Befiehl dich Gott an und leb für ihn. Das ist das beste Rezept. Gib dich ihm hin, sag, Herr, hier bin ich. Und du wirst mir helfen, ich vertraue dir. Ich weiß nicht, wie ich es schaffen kann und soll, aber du bist da und du gibst auch mir deine Gnade. Und dazu möge uns der Heiland helfen, auch in der neuen Woche, in der kommenden Zeit. Amen. Wir wollen noch zum Schluss beten. Ja, Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Gnade und deine Treue. Wir danken dir für dein Wort, das an uns ergangen ist, auch in diesem Gottesdienst. Danke, Jesus, dass du auferstanden bist, dass du lebst, dass du in den Himmel aufgefahren bist und dass du dann, und daran werden wir auch in einer Woche gedenken, dass du den Heiligen Geist gesandt hast, als den Tröster, als der uns befähigt, auch in dieser Welt Zeugen für dich zu sein und auch zu deiner Ehre zu leben. Segne jeden Einzelnen dabei. Hilf, dass wir auch uns nicht scheuen, für dich zu leiden und dass wir im Blick auf das nahende Ende auch in dieser Welt nicht in Angst versinken, sondern dass wir sehen, dass du lebst. Herr Jesus, und dass du uns auch deine Gnade schenkst, auch uns zu beweisen in unserem Leben, im Alltag, im Miteinander. Herr Jesus, schenke uns und erfülle unser Herzen ganz mit deiner Liebe. Segne auch die Kinder, die noch in der Kinderstunde sind. Hilf auch ihnen, dass auch sie den rechten Kurs fürs Leben bekommen. Sei uns auch hier gnädig im Dienst weiterhin in der neuen Woche. Ja, wir loben und preisen dich dafür. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.